Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute wieder gemeinsam mit Christian Kamlott. Tag, Christian.
Hi, Henrik.
Der liebe Präsident der Vereinigten Staaten hat gesagt, jo, lass mal Zölle auf alles und gegen jeden machen, was jetzt doch zu starken Verwerfungen an den Weltbörsen geführt hat. Seine Intention ist ja so ein bisschen America first, die Produktion wieder zurück in die USA holen. Jetzt haben wir ja viel in den letzten Wochen und Monaten über Aktien und über Planungssicherheit bei Unternehmen gesprochen. Das ist doch absolutes Gift für Unternehmen, oder? Was ja. Da gerade passiert. Also sowohl in den USA als auch jetzt für Unternehmen in Deutschland, Europa, weltweit.
Ja, überall. Siehst ja auch, was passiert. Also du knüpfst an genau das Richtige an. Ja? Das hat die Unternehmen im Prinzip ja kalt erwischt. Ich habe gestern erst mit einem Mittelständler zusammengesessen, der eine einigermaßen hohe Exportquote in die USA hat, und der war völlig verzweifelt. Jetzt weiß ich nicht, wie es heute ist, nachdem durchgekommen ist, dass es ja jetzt eine kleine Pause gibt, zumindest mal von 90 Tagen.
Genau.
Aber trotzdem erscheint einem das ja alles völlig erratisch und heute hü, morgen hot und hin und her. Und was das bedeutet für Unternehmen, und diese Problematik haben wir ja tatsächlich schon ganz oft angesprochen, die werden vorsichtig, überall. Und sagen, man kann sich ja auf nichts mehr verlassen. Und um besser keine Fehler zu machen, macht man nichts. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Jeder zieht sich zurück, jeder ist verängstigt und weiß nicht, wie das enden wird. Jeder glaubt natürlich, oder ich kenne viele Leute, die schon im Prinzip ja vorgestern, als es verkündet wurde, oder vor ein paar Tagen gesagt haben, mal gucken, wie lange das hält. Und es hat ja auch offensichtlich mal nicht so richtig lang gehalten. Und schon gibt's Proteste und Tumulte und Unruhen und vor allem halt extremste Fluktuationen an den Kapitalmärkten. Und auch der liebe Herr Trump fängt jetzt an, so ein bisschen rückwärts zu rudern. Aber das macht's ja nicht besser. Trotzdem hat das einen Schaden verursacht und Fragen aufgeworfen, und keiner weiß, auf was für Ideen der womöglich morgen kommt.
Das habe ich mir auch gedacht. Also wenn man das mal sortiert, also erstmal jetzt die Verwerfung an den Börsen, ne? Also die Aktienkurse sind ja global erst runtergerutscht. Wir sind jetzt ja, was die Aufzeichnung des Podcasts angeht, nicht ganz am heutigen Veröffentlichungstag, sondern ein bisschen vorher. Und eigentlich kannst du ja nur noch Live-Podcasts machen, um das zu kommentieren und einzuordnen. Aber dieser Absturz der Börsen, das ist jetzt ja erstmal ein relativ normaler Vorgang, wenn solche drastischen Änderungen, ich meine, das war ja im Prinzip eigentlich die Beendigung des globalen rechtfreien Handels, weil USA als größte Volkswirtschaft nun mal Handelspartner ist und importiert und exportiert. Da vielleicht mal die erste Frage, hätte man da jetzt als Privatanleger aktiv werden müssen nach dem Motto, oh Gott, jetzt verkaufe ich sofort alle meine ETFs, weil die Kurse gehen in den Keller und oh Gott, oder ich verkaufe meine Bitcoins und was ich so alles habe. Oder wäre das eigentlich falsch gewesen?
Da gibt es gar kein richtig und falsch. Also du sprichst die ETFs an, und gerade diese Fondsspar-Themen, die sind ja für viele Leute insbesondere deshalb empfehlenswert, weil man kontinuierlich immer wieder und ehrlich gesagt auch ohne regelmäßig sich damit zu beschäftigen und damit zu hinterfragen, in der Regel einen bestimmten Betrag in einen solchen Aktienkorb investiert. Und dadurch den Vorteil, der auf der anderen Seite auch einen Nachteil hat, aber im Mix irgendwie ausgewogen zu sein scheint, hat, dass man kauft, wenn die Kurse unten sind, dann halt für 100 Euro billig ein. Und man kauft, wenn die Kurse oben sind, für 100 Euro teuer ein und nimmt praktisch durch diese Regelmäßigkeit, indem man eben nicht aktiv auf irgendwelche Reaktionen handelt, sondern einfach nur stier geradeaus läuft, nimmt man alle Schwankungen positiver und negativer Weise mit. Insofern, für die allermeisten Leute, glaube ich, besteht da jetzt nicht sofort Notwendigkeit, sofort auf die Bremsklötze zu treten und alles anders zu machen. Was sich ja auch dann schnell gezeigt hat, es fluktuiert. Es geht halt schnell runter, aber es geht ja auch ganz schnell teilweise wieder hoch.
Ja.
Das ist natürlich ganz anders, wenn du dich langfristig und strategisch und ganz aktiv am Aktienmarkt engagierst. Da gibt es bestimmt Leute, die sagen, jetzt raus, jetzt rein. Und das sind ja auch die, die nachher diese Kursänderungen auslösen. Und damit das allen klar ist, das diskutiere ich auch manchmal mit Studenten, was passiert eigentlich, wenn so Kursschwankungen passieren? Im Prinzip resultiert ja ein Aktienkurs immer aus den zukünftig erwarteten Zahlungsüberschüssen, die ich aus dieser Investition erwarten darf. Ja? Hm. Irgendwelche Dividenden oder Kursverluste und Gewinne und so weiter. Und jetzt gibt es halt eine neue Nachricht, nämlich die Nachricht heißt, jetzt müssen alle Zoll zahlen, ja, und dann kann man sich ausrechnen oder die Analysten machen das in der Regel für einen. Das bedeutet aber, dass die Umsätze runtergehen beziehungsweise Margen sich verschlechtern. Das heißt, die zu erwartenden Dividenden gehen in den Keller. Und die werden ja im Prinzip nur in Anführungsstrichen diskontiert. Da wird eine Art Barwert berechnet, um zu einem fairen Aktienkurs zu kommen. Und wenn man dann feststellt, oh, der zukünftige Barwert dieser zu erwartenden Zahlungsüberschüsse, der ist kleiner als das, was heute an der Börse ist, ja, dann ist es besser oder wird noch viel kleiner, ja. Dann ist ja besser, ich steig mal aus. Ja. Und wenn rauskommt, oh, das sieht aber alles wirklich wunderbar rosarot strahlend am Horizont aus, dann ist es vielleicht eine gute Idee, heute einzusteigen und dann begreifen das vielleicht viele und dann steigen auch langsam die Kurse wieder. Das sind diese Mechanismen. Aber mit der Wucht und mit der Geschwindigkeit kann das natürlich gar keiner so einfach machen und vor allem hat es ja inzwischen so ein bisschen die Qualität von der Lotterie, wenn man wirklich. Also auch mit diesen Dingen, die der Herr Trump jetzt da zum Besten gibt, mit denen konnte ja kein vernünftig denkender Mensch rechnen.
Ja, genau. Und
das finde ich, um ehrlich zu sein, das eigentlich Interessante.
Ja.
Jetzt können wir natürlich alle schimpfen und der ist ja wahnsinnig sagen, ja? Aber daran glaube ich noch nicht so recht. Also USA ist ja jetzt nicht gerade, die sind auf gewisse Weise sicherlich speziell, aber die sind ja nicht alle doof. Ja.
Das habe ich mich auch gefragt. Dass, also, ja. Die also, umgeben sich ja jetzt auch da mit entsprechenden Beratern. Man kann jetzt von den Musks und den ganzen Leuten halten, was ja, man aber will.
Auch der Elon Musk wird nicht ganz doof sein, wenn man mal auf seine Lebensleistung guckt. Ja.
Ich wollte gerade sagen.
Da sind schon Leute, die, das sage ich jetzt mal so, die wissen, was sie tun. Und da ist mein Gedanke, den ich nicht verdrängen kann und möchte, am Ende gibt's auch da irgendeine Art von Strategie und wir wissen, was wir tun. Ja, mir reicht die Fantasie nicht, dass jetzt im Weißen Haus da ein älterer Herr sitzt, der völlig losgelassen wütet und agieren kann wie ein mittelalterlicher, absolutistischer Herrscher, der machen kann, was er will. Das kann ich mir irgendwie gar nicht erklären.
Ja, hatte ich jetzt noch eine, von der New York Times hatten die in dem, wir haben so einen Tagespodcast. Und da hatten die dann, als Trump diese Zölle verkündet hat, ich glaube, das macht er immer im Rosengarten, da im Weißen Haus, schöner Hintergrund und so.
Ja, gehabt, so eine tolle, die noch keiner gefunden hat.
Genau, ne, extra da sein Ding da hochgehalten, da sein Plakat mit den Ländern, da war die auch. Also,
wo die Hälfte gar nicht gestimmt hat, scheinbar.
Ja, genau, ich meine, auch diese Berechnungsgrundlage ist ja auch durch die Medien gegangen, also ne, dass also auch die Zölle auf Basis des Handelsdefizits berechnet worden sind nach irgendeiner wilden. Also die Formel ist relativ einfach, aber hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Irgendwelche Inseln, die gar nicht besiedelt sind, da leben ja dann nur, ist ja durch die Medien gegangen, nur Pinguine, gar keine Menschen, auch die müssen 50% Steuern oder der Zoll zahlen und solche Sachen. Also wirkte schon surreal, aber was ich mal sagen will, ist, man hat bei dieser Ansprache von Trump, und der liest ja in dem Moment von den Telepromptern ab, trotzdem gemerkt, das ist schon ein alter Mann. Ne? Ich meine, 78 ist ja kein junger Hüpfer und auch gedanklich kannst du in dem Alter ja gar nicht mehr so auf Zack sein wie mit 20 oder meinetwegen auch noch mit 40. Da hat man wirklich gemerkt, aber trotzdem, da steckt ja eine Strategie dahinter, die er mitentwickelt hat mit seinen Beratern. Da gibt es ja dann dieses Playbook, was diese republikanischen Thinktanks entwickelt haben. Und das war ja eigentlich auch alles angekündigt, ne? Wir holen die Produktion zurück in die USA, da sollten wir gleich mal drauf eingehen. Und also deren Langzeitstrategie ist ja, wir holen unsere Unternehmen wieder zurück und produzieren alles in den USA. Das ist ja von der grundsätzlichen Strategie anders als bisher, nach dem Motto, wir globalisieren, holen uns die Vorprodukte dann ins Land und veredeln sie. Trump sagt jetzt mit seiner Regierung, nein, wir machen alles selber und machen es nicht im Ausland. Das ist ja so deren Strategie und das, diese Umstellung, die grundlegende Umstellung dieses Wirtschaftssystems, muss ja zu solchen Verwerfungen führen, kurz- und mittelfristig. Das wollen die ja machen, aber ist das heutzutage noch realistisch, wieder zurückzukommen in die Zeit, ich sag mal, vor der großen Globalisierung Anfang des 20. Jahrhunderts? Geht das heutzutage noch überhaupt?
Ja, das, wir kommen schon zum Kern der Sache. Du weißt ja, über was ich viel geforscht habe,
ja.
Über regionale Wertschöpfung, wo genau solche Ansätze ja auch diskutiert werden.
Ja.
Wo im Prinzip postuliert wird, wir müssten mal alle überlegen, ob es grundsätzlich, ob die Folgen der Globalisierung für Länder wie uns, für westliche entwickelte Länder, nicht auch sehr viel Gefahr mit sich bringen, weil wir Wertschöpfung, Know-how und ja eben im Wesentlichen die Wertschöpfung auslagern in andere Länder, wo es billiger ist, unter teilweise mediokren Umständen diese Wertschöpfung erfolgt und wir nichts mehr davon haben und im Zweifelsfall auch abhängig sind davon irgendwann. Haben wir ja auch schon ein paar Mal hier in diesem Podcast gesprochen.
Ja.
Also man kann dieser Anti-Globalisierungsdebatte aus einer, ich sag jetzt mal, lokalpatriotischen Perspektive durchaus Sachen abgewinnen, glaube ich. Und das ist vielleicht auch etwas, wir können ja nur rumraten, ehrlich gesagt, keiner von uns weiß es, aber was haben die denn da vor? Was wollen die denn? Und ich glaube schon, aber das ist ganz persönlich, ganz subjektiv und es ist wirklich auch nur Vermutung und Raterei, dass sowas dahinter steckt, dass die schon erkannt haben, dass in Amerika sehr viel Wertschöpfung im Prinzip in andere Länder, siehe China oder irgendwelche Billiglohnländer, ausgelagert wurde und dafür Wohlstand in Amerika fehlt. Jetzt hat Amerika den großen Vorteil und großen Vorteil gegenüber einem Land wie Deutschland, dass die das teilweise kompensieren können, indem sie ja auch global sehr viel wertschöpfende Dinge exportieren. Ich denke jetzt an im Prinzip die komplette IT-Digitalisierungswelt. Ja. Das ist ja im Prinzip alles in amerikanischer Hand. Ja, und da kommt ja auch ganz viel Impuls aus Amerika und da ist ganz viel Wertschöpfung. Aber womöglich begreifen die, dass das nicht mehr so lange trägt, dass auch da die anderen Länder stärker werden. Und vielleicht sagen sie, jetzt müssen wir mit aller Gewalt aber zusehen, dass echte Urproduktion in diesem Sinn auch bei uns wieder eine Rolle spielt. Und wie machst du das? Das kannst du natürlich langsam und sanft machen, ist aber vielleicht beschwerlich. Aber vielleicht könnte es auch eine Strategie sein, laut, polternd, disruptiv, einfach mal richtig dolle den ganzen Kasten durchzuschütteln und laut und unangenehm zu sein, um danach schnell zu irgendeinem solchen Ziel zu kommen. Hm. Das kann ich mir am ehesten vorstellen. Ich glaube, die wollen disruptiv sein. Ich glaube, die wollen jetzt so viel Ungleichgewicht und Unruhe und Störung verursachen, dass damit irgendwelche Ziele, welche es auch immer sind, vielleicht ist es sowas wie Regionalisierung, halt schnell funktionieren und dass man da schnell einen Schritt weiterkommt. Das kann ich mir ehrlich gesagt am ehesten vorstellen, dass sowas dahinter steckt.
Ja, das ist also, weil man diese komplette, der komplette Umbau des Wirtschaftssystems auf eine regionale, wobei, also, wenn man dann die USA als Staat der Dimension der Europäischen Union mal ungefähr hat, das machst du auch nicht von heute auf morgen, das geht auch nicht in 2 oder in 5 Jahren. Ich glaube, diese Umstellung, das geht darum, dann müssen Investitionen getätigt werden in Unternehmen. Du brauchst ja dann auch die Arbeiterschaft, die das machen kann. und da gibt es tatsächlich auch Beispiele aus der Historie in den Vereinigten Staaten. Nach dem Zweiten Weltkrieg viele Mexikaner, die als Erntehelfer gearbeitet haben in Kalifornien für Tomaten. Mhm. Und dann wurde damals gesagt, nee, das wollen wir alles nicht, das sollen Amerikaner machen. Und haben dann die mexikanischen Erntehelfer aus dem Land geworfen. In der Hoffnung, ja gut, jetzt können amerikanische Bürger dort als Erntehelfer Geld verdienen. Was war aber die Konsequenz der Farmer in Kalifornien? Die haben nicht auf amerikanische Arbeitskräfte gesetzt, weil die natürlich viel teurer waren als die mexikanischen Erntehelfer, sondern die haben bewusst Tomaten gezüchtet und entwickelt, die ich mit Maschinen ernten konnte. Ne, die haben also dann eine festere Schale gehabt, damit die beim automatischen Ernten mit der Maschine, damit die Hülle nicht platzt oder die Schale nicht platzt. Was dazu führt, ne, klar, ändert sich die Konsistenz der Tomate, der Geschmack ändert sich ein bisschen, weil die halt eine festere Schale brauchen. Mhm. Das heißt, es hat keine Wertschöpfung in dem Sinne stattgefunden, dass wir Amerikaner in Lohn und Brot gebracht haben, sondern wir haben Mexikaner ersetzt durch Maschinen. Auch das ist jetzt ein normaler Weg in der Industrie, in der Industrienation, dass du solche Dinge mechanisierst. Aber die Hoffnung, die damals da war, wir schmeißen die Mexikaner aus dem Land, weil wir sie nicht mehr haben wollen, wir machen es mit amerikanischen Erntehelfern, hat nicht funktioniert. Oder hat anders funktioniert als gedacht und es gab nicht neue Jobs für Amerikaner. Und auch wenn das Beispiel jetzt schon wieder 60 oder 70 Jahre her ist, ja, zeigt es also.
Es kommt drauf an, ich will ein bisschen Wein in Wasser, ja. Wasser in Wein kippen. Es kommt drauf an, wo die Maschinen herkommen. Wenn die Maschinen gewartet und produziert werden von Amerikanern, hat das schon funktioniert.
Genau, ja, aber es war jetzt nicht die Wertschöpfung, die geplant war. Mhm. Das will ich eigentlich damit sagen. Ne? Die Idee war, wir ersetzen das 1:1. Das hat nicht funktioniert, sondern wir haben den Menschen durch die Maschine ersetzt. So, jetzt brauchst du halt Erntemaschinen für Tomatenfelder. Du brauchst jemanden, der es bedient. Aber das ist eine andere Art der Wertschöpfung, gebe ich dir recht. Und die werden vielleicht damals noch in den USA gefertigt worden sein. Mittlerweile werden sie wahrscheinlich dann auch importiert werden, solche Erntemaschinen. Aber das zeigt, du kannst sowas nicht am Reißbrett planen, weil der Markt dann doch sich Wege sucht, die du nicht vorhersehen kannst. Vor allem nicht über einen Zeithorizont, der jenseits der 5 Jahre ist. Ich glaube, so weit kannst du als Staat die Dinge gar nicht vorlenken und vordenken. Da musst du ja in kleineren Schritten nachjustieren. Also die Idee, jetzt auch, was ich in dem Rust Belt, da wo also die alte Stahlindustrie und Kohleindustrie in den USA ist, dass das jetzt wiederkommt, ist ja auch erstmal unwahrscheinlich. Das wäre so zu träumen, dass in Deutschland auch die Stahlindustrie wieder eine stärkere Rolle spielen wird. Auch das ist ja eher unwahrscheinlich, muss man dann mal abwarten. Aber diese Entscheidung, wir bauen unser Wirtschaftssystem um. Dazu müssen ja, und das proklamierst du ja auch immer, brauchst du ja Planungssicherheit, du brauchst ja private Kapitalgeber, die dann sagen, alles klar, genau, machen wir.
Genau.
Aber hast du denn im Moment das Gefühl, dass das Vertrauen da ist, dass dieser Weg der richtige ist und dass die Unternehmen sagen, alles klar, machen wir, du lachst, alles klar. Dann.
Nee, das glaube ich nicht. Und ganz ehrlich, wir können es uns ja auch alle nicht erklären. Und richtig ist das sicher nicht. Das sieht man ja daran, was an den Märkten passiert und was für eine Verunsicherung, was für eine Unruhe und wie viel Werte das auch zerstört. Das muss man ja wirklich mal, die Zahlen muss man sich mal ganz sanft vor Augen führen, was für unfassbare Werte an Kapital in den letzten Tagen und Wochen da zerstört worden sind. Das wird völlig irre. Ja? Mhm. Also insofern, nein, das ist nicht der richtige Weg. Aber dennoch, finde ich, sollte man fragen, was könnte denn der Plan dahinter sein? Was könnte das Motiv sein? Und das, was ich irgendwie mir am ehesten erklären kann, das ist kreative Zerstörung, so à la Schumpeter. Ja? Mhm. Der macht einfach Dinge kaputt, die wir alle kennen und an die wir uns irgendwie gewöhnt haben und sagt, daraus soll etwas ganz Neues entstehen. Ich fantasiere nur rum und versuche mir irgendwie das zu erklären, aber damit kann ich es mir noch am ehesten schönreden und erklären, dass das dass das eine bewusste Zerstörung von Dingen ist, um die Geburt von neuen Dingen zu triggern. Und vielleicht, ich will das nicht ausschließen, am Ende funktioniert davon auch was und es entstehen neue Chancen und neue Perspektiven und vielleicht tatsächlich am Ende des Tages neue Arbeitsplätze und Wertschöpfung in den USA. Das kann schon passieren. Und es bringt auch andere Dinge. Auch das muss man mal ganz bewusst lesen. Das ist jetzt wirklich nur so eine Art Byproduct davon. Aber guck mal, wie die Europäer sich auf einmal bei diesem Thema irgendwie organisieren und zusammenraufen können.
Ja.
Die streiten sich sonst nitty-gritty, beschmeißen sich mit Sand. Ja? Aber jetzt ist das ein Impuls, der tatsächlich, das ist auch ein bisschen meine Hoffnung, das alles mal durchrüttelt und zeigt, also wir müssen uns jetzt mal gemeinsam organisieren und schauen, dass wir eine gemeinsame Front aufbauen. Hat der auch was Gutes?
Sehe ich genauso, denn wenn wir uns in Europa dann gerne mit den Briten dann zusammenschließen und es gibt ja noch ein paar andere Länder, mit denen man da wieder engeren Kontakt haben kann, also wenn wir das mit den Kanadiern ausbauen, die ja dann als direkter Handels- und Grenzstaat an die USA natürlich ein ganz großes Problem haben. Und wenn man dann noch mit Südostasien, also erstmal Japan, Südkorea, aber in irgendeinem Maß auch mit China, die Chinesen haben jetzt ja auch klar gesagt, also den Handelskrieg nehmen wir an. Und ich denke, die Marktmacht der Chinesen ist sehr groß. Ich weiß nicht, inwiefern die Amerikaner unterschätzen, was das bedeutet, wenn die Chinesen jetzt mal gegenhalten und auf Augenhöhe, ich weiß nicht, ob die auf Augenhöhe schon sind, aber in vielen Bereichen denke ich schon, den Amerikanern da wirklich Paroli bieten und nicht als Bittsteller einknicken. Und auch das ist ja das, was Trump dann zumindest behauptet. Und, oh, jetzt haben mich alle angerufen und alle kommen und betteln. Und ja, jetzt setze ich die Zölle erstmal wieder für 90 Tage aus. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Druck intern so groß geworden ist. Aber also, du hast ja selbst gesehen, dass dann ein Elon Musk gegen den Berater, der diese Zollschranken mitentwickelt hat, gestänkert und gepöbelt hat, weil natürlich dann auch diese Amerikaner alle massiv an Vermögen verlieren, also privat wie auch die Unternehmen. Das heißt also, diese Transformation, das ist ja das, was Trump sagt, das wird wehtun. Die Frage ist nur, willst du diesen Schmerz haben? Also schneidest du dir beide Arme ab in der Hoffnung, dass zwei neue wachsen, die dann besser sind? Und ob du diesen Schmerz haben kannst und ertragen kannst, vielleicht als reicher Milliardär geht es vielleicht, aber als mittelständischer Einwohner in den USA?
Ja, nur als mittelständischer Unternehmer.
Das kannst du ja gar nicht tragen. Wie willst du?
Was das für manche deutsche Mittelständler bedeutet, die nach USA exportieren, die haben schlaflose Nächte. Das ist eine Katastrophe. Und vice versa, das ist ja umgedreht genauso. Ja? Also das ist eine Katastrophe, natürlich.
Wie schnell könnte jetzt, also wenn wir mal jetzt dieses Gedankenspiel mal weiter treiben und sagen, okay, die Amerikaner steigen aus dem globalen Handel aus, machen alles nur noch selber. Und ich denke, die USA könnten das auch. Die sind jetzt ein Land mit eigenen Rohstoffen, anders als Europa. Die haben Öl, die haben Kohle, die haben Gas. Die können auf Kernkraft setzen, die setzen dann auf Windphotovoltaik, was die Energieversorgung angeht. Also die haben eigentlich alles, um sich abzukoppeln von der Welt. Ne? Im schlimmsten Fall Mauer drum, wir machen alles selber. Das ist jetzt mal so eine dystopische Zukunftsvision, die ich jetzt mal aufmache. Könnte die restliche Welt damit umgehen, sagen, alles klar, wir blenden die USA als große Volkswirtschaft aus und machen es ohne die? Ich meine, diese Transformation müssten wir dann ja auch in Deutschland und Europa mitmachen. Wie schnell könnten wir uns daran adoptieren? Sind wir schneller? Oder müssen wir sagen, oh Gott, ne, jetzt dein Beispiel mit dem Mittelständler, wie schnell würde der neue Märkte finden für seine Produkte, wenn er muss?
Keine Ahnung. Also ich glaube schon, dass es geht, weil es gibt ja auch interessante, wachsende so Emerging Markets in Südamerika, in Afrika, in Asien. Es gibt ja schon große Märkte, wo gerade viel passiert, wo auch viel Bevölkerungswachstum und damit einhergehend Wirtschaftswachstum zu erwarten ist. Also das geht schon, das geht halt nur nicht jetzt gleich. Ja, das wird auch wieder schmerzhaft und blutig sein, bevor man da was Neues aufgebaut hat. Und da werden viele auf der Strecke bleiben.
Ja, das denke ich auch. Denn ich meine, so einen neuen Markt erschließen, meine USA, alles englischsprachig, klare Regeln und Vorgaben. Also du hattest auch Planungssicherheit, das ist jetzt erstmal alles weg. Aber jetzt zu sagen, ich wechsle das Land, ich exportiere meine Produkte, ob das jetzt nach Brasilien ist oder Argentinien oder meinetwegen nach Indonesien, das ist anders geregelt dort. Und auch da muss er erstmal dir einen Markt aufbauen. Vor allem, wenn jetzt alle hinströmen würden, hast du natürlich immer eine neue Konkurrenzsituation. Also da die Frage, wie... Also, ist das denn ein Szenario global, was funktionieren kann? Kann das gehen oder wird dann irgendwann die USA einknicken müssen, weil die sagen, so funktioniert Wirtschaft in einem modernen globalen Wirtschaftssystem nicht mehr. Wir können gar nicht mehr zurück. Hast du da jetzt als Betriebswirt
eine Einschätzung? Aber ich denke, während du das ausführst, an was ganz anderes, Henrik. Wir reden hier in einem Zyklus von ziemlich genau 3,5 Jahren. Und wenn es jetzt darum geht, zu investieren, neue Produktionsstätten aufzubauen, wir haben eben über Verlässlichkeit, Planungssicherheit geredet, da sind halt 3,5 Jahre nicht so arg viel. Und wissen wir, wer in 3,5 Jahren als nächster Präsident gewählt wird? Vielleicht fährt der das Ding an die Wand und das mit der Disruption oder was auch immer funktioniert nicht. Die Amerikaner sind alle frustriert, haben enorme Vermögensverluste erlitten. Die Wirtschaft ist nicht wie gewünscht erstarkt, da wird er auch nicht nochmal gewählt. Dann kommt vielleicht jemand anders dran, der wiederum sich an die guten alten Zeiten von Globalisierung und Partnerschaft in westlichen Systemen und so weiter erinnern möchte. Und dann ist wieder alles ganz anders. Ja. Deswegen wird jetzt keiner mit dem Glauben, es wird jetzt für immer Trump-Zeiten geben, Milliardeninvestitionen tätigen kann. Also dafür fehlt mir die Fantasie. Nie im Leben wird das passieren.
Das heißt, die Unternehmen würden jetzt sagen, also halt, wir haben so unsichere Zeiten, das ist ja ganz am Anfang erwähnt, ne, die Planungssicherheit. Ja. Es passiert quasi gar nichts, es ist ein Stillstand, vor allen Dingen in den USA, ne, also dann die Apples dieser Welt, die dann, auch Tesla wird ja dann erstmal keine Investitionen tätigen. Die werden gucken, wie sie da einigermaßen jetzt aus diesem Zolldurcheinander rauskommen. Ich meine, jetzt hast du dann auf der anderen Seite natürlich dann Unternehmen wie Google oder Meta, also dem Facebook-Mutterkonzern, die sind von den Zöllen ja nicht betroffen, direkt, weil sie halt nur digitale Produkte verkaufen und da gibt es keine Zölle drauf. Aber die leben ja von Werbung und wenn es den Unternehmen, die Werbung schalten, schlechter geht, und das sind dann halt auch die Starbucks und McDonald's dieser Welt. Aber wenn du an Wirtschaftskraft verlierst, wenn der Wohlstand sinkt, ich mir weniger leisten kann, dann gehe ich auch nicht einmal die Woche zu McDonald's, sondern vielleicht nur alle 2 Wochen und kaufe mir nicht jeden Tag beim Starbucks oder einem anderen Coffee-Shop meinen Kaffee. Dann fehlt denen das Budget, um Werbung zu schalten bei Google und Meta. Und diese Wertschöpfungskette bricht ja auch dann zusammen. Das heißt ja aber auch, dass in Europa die Investitionslaune sinken wird. Oder wird man dann eher sehen, dass sie sagen, wir investieren nicht mehr in den USA, aber wir konzentrieren uns jetzt auf Europa. Also wäre das eine Folge, die ja vielleicht sogar positiv für Europa wäre, weil die sagen, auch Europa ist ja doch ein verlässlicher Partner. Dann stoppe ich mal, also jetzt als Automobilhersteller Audi, VW und so weiter, sagen, okay, wir kümmern uns nicht um die Werke in den USA, da wissen wir nicht, wie es läuft. Wir konzentrieren uns darauf, hier in Europa wieder stärker zu werden. Wird das passieren? Ist das wahrscheinlich? Ja, ich sehe schon, wir haben viele Glaskugeln heute. Nicht diese Liste. Ja, doch, das ja, schwierig.
Ich glaube, was du beschreibst, das beantwortet ganz viele Fragen, nämlich niemand weiß, wie das jetzt weitergeht und jeder weiß, es kann verrückt sein. Es könnte morgen wieder Nachrichten aus den USA geben, wo wir alle mit offenem Mund dastehen und sagen, oh, das kann doch jetzt gar nicht wahr sein. Das hat er ja bewiesen. Das hat dieses Land jetzt bewiesen, dass es fähig und bereit ist, Dinge massiv durcheinander zu bringen. Und ich glaube, das wird die Leute zunächst erstmal in einer großen Verunsicherung belassen. Und alle sagen, jetzt mal nichts falsch machen, Füße stillhalten und beobachten.
Ja.
Und das ist eine Lähmungserscheinung. Da wird jetzt gar nichts groß passieren, glaube ich.
Hm.
Und die werden alle abwarten und hoffen, dass irgendwie je nach Perspektive der ein oder andere zur Vernunft kommt. Und dann vielleicht ist irgendwas, dass in Taiwan kein Krieg losgeht, dass in der Ukraine das möglichst bald. Und darauf wetten doch gerade alle, dass der Krieg in Europa normal wird, dass in Asien, also beendet wird, dass in Asien keiner ausbricht, dass es hoffentlich keine neue Pandemie gibt, dass die USA wieder zur Besinnung kommen und dass alles wieder schön, nice und shiny wie früher wird. Und so lange machen wir jetzt mal besser gar nichts und versuchen irgendwie durchzukommen.
Ja.
Ich habe neulich mit einem Unternehmen gesprochen, das ich berate, das hat gesagt, wir machen jetzt alles, um durch die nächsten 2 Jahre möglichst unbeschadet zu segeln. Das ist, ja. Und da habe ich gedacht, ja, wahrscheinlich denken das viele. Und das ist was Schlimmes und was Gefährliches, weil es unterbindet Mut und Innovation und unternehmerisches Risiko und das wird einfach alles in so einem Freeze-Modus jetzt hinterlassen.
Und in diesem Freeze-Modus sind wir ja eigentlich mit Beginn der Corona-Pandemie. Ne?
Genau.
Also das war der Startpunkt. Dann hatten wir 2 Jahre lang diesen pandemischen Stillstand. Dann war das durch. Dann kam der Ukraine-Krieg, der uns natürlich vor allem in Europa massiv, ne, mit den Energiekosten, genau, betroffen hat. Also der nächste Schritt als Unternehmer zu sagen, oh Gott, das ist die erste Krise überstanden, auch mit staatlichen Hilfen. Jetzt kommt die zweite, auch da wieder mit staatlichen Hilfen.
Genau.
So, jetzt kommt die nächste Krise.
Ja. Eine nach der anderen. Und wir hoffen immer alle, dass wir ungeschoren durchkommen und dass danach wieder alles schön wird.
Aber das kannst du ja auch nicht machen. Also ich kann jetzt nicht sagen, wir sind jetzt seit 5 Jahren im Stillhaltemodus und das machen wir jetzt nochmal 2 Jahre. Also irgendwann muss ja mit dem nächsten Schritt gehen. Der ist riskant und der kann auch schief gehen. Aber diesen Stillstand haben wir, und das beobachten wir jetzt ja in Deutschland schon länger, dass da wirklich der Mut fehlt wegen der Unsicherheit in der Welt. Aber offensichtlich geht diese Unsicherheit ja nicht mehr weg. Wenn eine Krise durch ist, kommt die nächste. Müssen wir da oder müssten die Unternehmer da nicht sagen, okay, wir müssen ab sofort planen in diesem Dauerkrisenmodus, wir müssen einen Weg finden, trotz der Krisen Innovationsstärke zu beweisen. Wie auch immer das gehen kann. Also mir fehlt da tatsächlich die Fantasie und natürlich auch der Einblick.
Ja, also das ist mir, wenn wir so einen Weg finden, aber das halte ich für eine Illusion. Also niemand wird jetzt besonders wahnsinnig innovativ. Also ich glaube eher, das gibt es natürlich auch, ja, und es wurde ja auch ein innovatives Medikament während der Pandemie erfunden. Ja,
also, ja.
Aber ich glaube, die Mehrheit wird einfach versuchen, ich zitiere nochmal, durchsegeln. 1-2 Jahre durchhalten, unbeschadet irgendwie durchkommen. Und da, bei dem Unternehmen, mit dem ich gesprochen habe, der hatte gar keinen Anspruch mehr, groß Gewinne zu machen, Leute einzustellen, zu wachsen, zu expandieren, irgendwas zu machen. Der sagt einfach nur, hoffentlich gelingt es uns, dass erstmal alles so halbwegs bleibt, wie es ist. Und ob man jetzt viel Geld oder wenig Geld verdient, das ist wurscht, egal. Wenn es eine schwarze Null wird, sind wir happy. So anspruchslos ist zumindest der. Und ich bin sicher, es gibt viele davon. Und das ist einfach Wartemodus. Und das bedeutet ja Wirtschaftswachstum 0 oder 0,3 oder was auch immer das ist. Das Ergebnis sehen wir an den Statistiken. Weil es, glaube ich, viele Unternehmen gibt, die so ticken und so denken.
Dieses Problem sehen wir natürlich dann auch im globalen Wettbewerb. Also das werden jetzt ja die Franzosen, die Briten, die japanischen Unternehmen ja nicht anders machen, weil die ja in dem gleichen oder einem ähnlichen Problem sind. Die kommen vielleicht jetzt aus einer etwas anderen, ich sag mal, Infrastruktur, die besser ist. Und mein Koalitionsvertrag CDU, CSU und SPD ist jetzt raus. Auch da ist jetzt nicht so richtig herauszulesen, dass man da mal die großen Sprünge wagen kann, mit welchem Geld auch, wo soll das herkommen. Die.
Na gut, Geld haben wir ja jetzt.
Ja, gut, Geld, genau, ja.
Diese Sprünge sehe ich auch nicht. Der hat schon, aber ich glaube, das ist vielleicht nochmal fürs nächste Mal ein eigenes.
Genau, Thema. Genau. Das sollten wir im nächsten Mal nochmal diskutieren, was da jetzt sich die neue Bundesregierung so vornimmt. Da sind auch ein paar sehr interessante Aspekte drin, aber dieser Krisenmodus, spiegelt sich da auch nicht so richtig wieder. Das ist mehr so ein, ja, lass mal weiter so machen. Aber wie du sagtest, ne, einfach mal in aller Ruhe weiter segeln und hoffen, dass es einen nicht trifft, was die wirtschaftliche Schieflage angeht. Aber das ist natürlich jetzt für so eine Weltwirtschaft schon schwierig. Ich bin mal gespannt, wie da die Staatschefs dieser Welt jetzt reagieren, ob die jetzt wirklich alle dann bei Trump anrufen und betteln oder sagen, pass mal auf, mit dem kannst du sowieso nicht seriös reden, denn wenn du heute mit dem Deal machst, ist der morgen schon wieder um den Haufen geworfen. Also auch das funktioniert ja eigentlich gar nicht. Du kannst ja nur sagen, bitte, bitte, und dann mach da oder mach da auch nicht. Also kannst du ja auch als Staatspräsident oder Kanzler nicht vernünftig agieren, wenn dein Gegenpart einfach, also gefühlt irre reagiert, also zumindest nicht, ne, der Handschlag ist noch nicht gemacht, da hat er schon die nächste wilde Idee. Mhm. Wie willst du mit solchen Handelspartnern, Geschäftspartnern, willst du auch gar nicht handeln? Das machst du jetzt auch als Unternehmer nicht oder jetzt auch im privaten Umfeld, wenn du einen hast, der dir sagt, ey, du bist total cool, Christian, und im nächsten Satz sagt er, eigentlich bist du ein Vollidiot, dann sagst du auch, ja, selber, tschüss, ja, die willst ja nichts zu tun haben. Ja. Und auch wenn die Amerikaner nun mal ein starker Handelspartner sind und nun mal die größte Volkswirtschaft, dieser Schaden, bis der repariert ist, was die Reputation angeht, boah, naja, wir bleiben mal am Ball, wie das ist. Also ich letzter Aspekt noch, da ich jetzt ja immer großer Videospieler bin, man kann ja solche Wirtschaftssimulationen auch ganz gut auf Computer spielen. Ich wüsste nicht, ob es Computerspiele gibt, die solche moderne Volkswirtschaften simulieren. Es gibt da immer nur Spiele, die dann so historisch angesiedelt sind. Da kann man sowas theoretisch mal simulieren. Aber ich glaube, das wäre so disruptiv und wertschöpfungsvernichtend. Das geht, glaube ich. Würdest du als Spieler in einem Computerspiel, und warum bringe ich das Beispiel, weil es immer eine ganz gute Simulation der Wirklichkeit ist, glaube ich, niemals machen, dich selbst zu zerstören. Schwierig. Aber wer weiß, was da für ein großer Masterplan hintersteckt. Vielleicht führt es ja die USA in das ins gelobte Land, wo Milch und Honig fließen. Amerikanischer
Honig. Amerikanische Milch und Honig, natürlich, klar.
Natürlich von glücklichen amerikanischen Kühen, die amerikanisches grünes Gras fressen, währenddessen es bei uns verwelkt. Aber naja, schauen wir mal, was da drüben passiert und welche Auswirkungen das auf die Welt hat. Von daher, Christian, besten Dank, dass du dabei warst. Wir bleiben da mal am Ball.
Jawohl.
Vielen Dank. Bis dann.
Tschüss. Ciao. Bis bald. Ciao.